Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Janne und Social Media Stars. Hello, liebe Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Es freut mich so sehr, dass ihr hier seid, zu einem sehr spannenden und sehr wichtigen Thema, nämlich dem weiblichen Zyklus. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja? Vielleicht bist du jemand, der total viel Ahnung vom weiblichen Zyklus, kann ja sein, aber ich stelle echt immer wieder fest, wie wenig Ahnung ich von mir und meinem Körper habe. Und ich glaube, das ist einfach nicht gut. Und deshalb habe ich mit meinem heutigen Gast, der Zykluscoachin Jessie Roch, so eine Art weiblicher Zyklus 101 gemacht. Also, was genau passiert während unseres Zykluses? Welche Phasen gibt es? Wie unterscheiden sie sich? Und wie können wir unseren Körper am besten in den verschiedenen Phasen mit Ernährung und auch Stressmanagement unterstützen? Es ist nämlich so, wenn wir im Einklang mit unserem Zyklus leben, und das erklärt Jessie in der Folge gleich alles noch, dann kann das zur Folge haben, dass wir weniger Periodenschmerzen haben, dass wir unser PMS verringern können und allgemein einfach das Gefühl haben, mehr bei uns und unserem Körper zu sein. Und ich finde, das klingt nach einem total legitimen Grund, sich einfach mal dem Thema ein bisschen anzunehmen. Und das machen wir heute. Und was auch sehr nice ist, Leute, wir haben diese Woche mal wieder ein Gewinnspiel bei Unter uns gesagt. Das erkläre ich am Ende der Folge. Also bleibt dran und jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Liebe Jessie, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unter uns gesagt.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Richtig cool, dass du hier bist, extra aus Ingolstadt. Bist da angedüst, ne? Um mit mir über deinen Kühlschrank und noch viel mehr zu sprechen. Wir sprechen heute über den Zyklus, über ganz viele coole Themen. Ich freue mich sehr. Ich werde wirklich auch sehr viel lernen, weil ich auch eine dieser Frauen bin, die leider, ich meine, die Frauen haben einen Zyklus, aber man ist doch immer wieder überrascht, wie wenig man selber über sich weiß, was doof ist, was erschreckend ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute ein bisschen drüber sprechen.
Ja, schön.
Genau, aber erst kommen wir ganz kurz zu deinem Kühlschrank. Tatsächlich auch nur ein kleiner Stopp, weil wir fangen ja hier immer mit der Kategorie What's in your fridge an, damit wir unsere Gäste noch mal ein bisschen besser kennenlernen und einen Einblick in deren Leben bekommen. Und bei dir ist es tatsächlich so, weil Zyklus und Ernährung natürlich auch sehr stark zusammenhängt. Deshalb habe ich da einen ganzen eigenen Blog später auch eingeräumt. Deshalb bleiben wir jetzt einmal ganz kurz beim Kühlschrank. Und zwar würde mich da interessieren, welche Sachen du so in deinem Kühlschrank hast, die so extra zyklusfreundlich sind? Mhm. Oder also hast du da so Lebensmittel, wo du sagst, das ist speziell für meine Hormone oder mein Zyklus?
Yes, also ich bin gerade in meiner Lutealphase, also dem hormonellen Herbst. Genau, werde ich nachher noch erklären. Und da esse ich zum Beispiel total gern so Gemüse aus dem Ofen, also zum Beispiel Süßkartoffeln oder Kartoffeln oder eben auch Kürbis. Und deswegen habe ich gerade einen Kürbis in meinem Kühlschrank, den ich heute Abend vernichten werde. Der kommt in den Ofen und wird da schön gebacken und dann das ist ein schönes Lutealphasenessen. Dann habe ich für die nächste Zyklusphase auch schon steinharte Avocados, die bis dahin hoffentlich reif sind, die ich dann später brauchen werde. Also ich versuche schon immer auch so die Lebensmittel, die länger brauchen, zu kaufen, damit die dann bis dahin fertig sind sozusagen.
Ready, wenn du sie brauchst.
Genau.
Und Ofengemüse, machst du dann nur wirklich nur Gemüse oder machst du dann noch Feta drauf oder irgendwas?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich lebe pflanzlich, deswegen mache ich mir dann, wenn dann so einen Dip aus, so einem Mandelfrischkäse zum Beispiel oder so. Also ich mache mir schon dann irgendwie eine Art Frischkäse, wo ich das dann reindippen kann, aber eben auf pflanzlicher Basis.
Okay, also pflanzlich, sprich vegan?
Genau.
Oder, ja. Weil manche Leute benutzen so pflanzlich und dann ist es irgendwie doch nicht so ganz vegan. Manchmal ist es vegan, ich weiß irgendwie nicht so ganz. Aber in deinem Fall, das ist vegan.
Ich glaube, das Wort vegan ist für viele in der Gesellschaft einfach sehr negativ konnotiert, die einfach generell schon so einen Widerwillen gegen vegan haben. Deswegen benutze ich lieber pflanzlich, weil das dann die Leute nicht so abschreckt und sie generell erstmal offener für die Lebensweise sind.
Ja, das stimmt.
Aber es ist das Gleiche bei mir. Also ich bin Veganerin.
Ja, vegan klingt, das habe ich irgendwo auch mal gehört, so mit... oder bei Vegetariern. Vegan klingt direkt auch so ein bisschen politisch.
Genau.
Oder auch Vegetarier klingt direkt so ein bisschen politisch.
Man vermutet dann gleich, dass dieser Mensch radikal irgendwie unterwegs ist und andere belehren will, was ich auf gar keinen Fall will. Deswegen bin ich einfach vorsichtig mit den Wörtern. Ja.
Aber das ist lustig, das ist wirklich interessant. Das habe ich so mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Aber ich habe das bei, ich glaube, Felix Lobrecht hat das bei Gemischtes Hack mal gesagt, dass er gesagt hat, er sagt nicht, er ist Vegetarier, sondern er sagt einfach, er isst kein Fleisch. Mhm. Und das ist ja wirklich, es wirkt ja ganz anders. Also es hat eine ganz andere... PR, dieses Wort. So die PR von Vegetariern oder Veganerinnen.
Wir verbinden alle was damit und deswegen muss man halt darauf achten, was die Menschen damit verbinden, wenn man sie offen halten will und nicht auf so eine Gegenwehrhaltung gleich bringen möchte.
Voll gut. Genau, wie gesagt, zu deinem Kühlschrank oder beziehungsweise zu den Lebensmitteln kommen wir später nochmal gesondert. Entsprechend möchte ich aber erstmal zu dir kommen. warum du der perfekte Gast bist für dieses Thema. Du bist du nennst dich eine Zyklus-Coachin, du bist auch Autorin, hast ein Buch schon geschrieben, haben wir hier auch liegen, machst Social Media, machst Content Creatorin ganz klassisch. Was würdest du jetzt erstmal sagen als Zyklus-Coachin? Was machst du da konkret?
Ich betreue Frauen, die Hormonprobleme haben in verschiedenen Bereichen. Also mein größtes Projekt sind Frauen, die die Pille absetzen, weil die haben meistens die meisten Hormonprobleme. Und die betreue ich dann einfach ganz klassisch. Ich habe da eine Kurse, wo ich ihnen Dinge beibringe über ihren Zyklus, über ihre Hormone und wie sie sich selber helfen können, wenn sie da eben Probleme haben. Das ist so meine Hauptaufgabe, wirklich die Betreuung von Kundinnen. Und dann ist eben noch die Content Creation ein anderer Teil davon, der einfach Aufmerksamkeit erstmal erregen soll, dass man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, weil wie du sagst, viele Frauen kennen sich damit überhaupt nicht aus und ich finde, das sollte sich ändern.
Voll, ist eigentlich auch total absurd eigentlich, dass wir Frauen uns mit uns selber gar nicht so wirklich auskennen. Aber ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Also warum man, oder sagt, das kann man ja auch nicht verallgemeinern, manche Frauen kennen sich auch super, super gut damit aus oder sind auch in dem Beruf natürlich tätig, aber wenn ich mir mal so meinen Freundeskreis oder so angucke oder auch mich selber.
Ich glaube, es hängt ursprünglich mit Scham zusammen. Also wir schämen uns natürlich jetzt nicht für unseren Zyklus als moderne Frauen, sage ich mal. Aber dass über das Thema nicht geredet wird, glaube ich, hat mit Scham zu tun, weil die Menstruation ja auch oft noch so ein Tabuthema ist. Also man redet vielleicht mit der eigenen Mama schon drüber, aber die ist von ihrer Mama vielleicht nicht wirklich aufgeklärt worden über das Thema. Also meine Mutter zum Beispiel nicht. Und deswegen hat sie natürlich dann auch weniger Wissen, kann dir weniger Wissen weitergeben. In der Schule wird es auch nicht thematisiert. Also woher sollst du es denn wissen, wenn du es nicht von deinen Eltern oder deinem schulischen Umfeld lernst? Hast du keine Chance.
Ja, das stimmt. Und du hast mir jetzt hier vorher schon gesagt, du warst ursprünglich, ja, kommst du auch im Journalismus, ne? Was hast du da konkret gemacht?
Ich war Online-Redakteurin und ich war schon immer hingezogen zu Gesundheitsthemen. Also ich hatte dann so einen Foodblog und habe auch immer wieder über Gesundheitsthemen geschrieben, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Bei uns war das in der Online-Redaktion sehr frei. Also man konnte wirklich machen, was man wollte. Das waren noch so die Anfänge, wo sich noch niemand für Online-Journalismus interessiert hat. Und deswegen war das wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und so habe ich ein bisschen dieses Thema für mich entdeckt und habe dann auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, um einfach noch besser über das Thema Bescheid zu wissen, um drüber zu schreiben, aber auch für mich selber, um mir besser helfen zu können.
Du sagst schon, dir selber helfen können. Hattest du dann auch ein akutes Problem, in Anführungszeichen? Was du irgendwie?
Nee, das nicht. Ich bin dann vegan geworden, beziehungsweise ich war vegan, als ich im Journalismus gestartet bin und wollte dann einfach sicherstellen, dass ich gut versorgt bin mit allen Nährstoffen. Da wird ja auch immer gesagt, so die Veganer, die sind dann mangelernährt oder so. Und das wollte ich auf alle Fälle vermeiden. Ich glaube, jeder sollte sich mit Ernährung auskennen, um Mangelernährung zu vermeiden. Das kann nicht nur beim Veganismus vorkommen. Aber das war so ein bisschen die Triebfeder dahinter, dass ich gesagt habe, ich will mich wirklich gut auskennen mit der Ernährung, damit ich mich und auch meinen Partner einfach gut versorgen kann, dass wir da keine Mangelerscheinungen haben.
Und hast du dann aber zu der Zeit oder als du angefangen hast, dich mit dem Zyklus und so weiter auseinanderzusetzen, hast du dann da noch die Pille genommen oder wie war so dein Stand mit Hormonen?
Das fing eigentlich an dadurch, dass ich die Pille abgesetzt habe. Ich wollte die absetzen, weil ich dann eben mich vegan ernährt habe. Ich habe viel Sport gemacht. Ich war so voll in meiner Healthy Phase. Und jeden Tag diese Hormone zu schlucken, hat einfach nicht mehr dazu gepasst. Es hat sich nicht mehr richtig angefühlt und deswegen wollte ich sie absetzen. Und ich hatte aber dann sehr, sehr schlimme Begleiterscheinungen dieses Absetzens. Und daraufhin habe ich dann festgestellt, mir kann niemand helfen. Also weder jetzt irgendwelche Gynäkologen noch irgendwelche Apotheker oder Heilpraktiker. Also ich habe da wirklich alles ausprobiert und ich hatte damals einen starken Haarausfall. Den habe ich nicht in den Griff bekommen. Und
war das so dein größtes Symptom?
Das war mein größtes Symptom. Ich hatte auch sehr unreine Haut und habe dann auch depressive Verstimmungen bekommen, aber wahrscheinlich eher durch einfach dieses schlechte Körpergefühl, was ich dann dadurch hatte. Ich habe mich nicht mehr wohl in meiner Haut gefühlt. Und dann letztendlich, als ich gemerkt habe, mir kann niemand helfen, war mir klar, ich muss mir selber helfen. Habe die Pille erstmal wieder genommen, um das Ganze zu regulieren. Es ist auch sofort wieder alles weggegangen und hat sich normalisiert. Und dann habe ich gesagt, ich lerne jetzt alles, was ich kann über Hormone und Zyklus. Und dann probiere ich es nochmal und schaue, ob ich es hinkriege, ohne das, was passiert. Und das hat dann geklappt. Und so bin ich dann zu diesem Thema gekommen. Ich habe auch während meiner Ausbildung als Ernährungsberaterin gemerkt, diese Studien beziehen sich eigentlich immer auf Männerkörper oder es sind...
Mit der Pille?
Nein, wenn man einfach Ernährungsstudien macht und einfach guckt, wie ist die Versorgung überhaupt in der, in der Bevölkerung und habe dann gemerkt, dass es oft eben an Männern aufgehängt, wenn Studien gemacht worden sind, auch zu verschiedenen Nährstoffen oder eben an Frauen, die in der Menopause sind oder die die Pille nehmen, aber nicht an zyklischen Frauen, also wirklich Frauen, die Veränderungen haben durch die Menstruation, weil diese Frauen zu kompliziert für Studien sind. Also da funktioniert das dann nicht mehr, man kann dann nicht mehr so vergleichbare Ergebnisse erzielen und deswegen werden diese Frauen rausgenommen und man kann daher viele Studien einfach gar nicht auf Frauenkörper übertragen. Mhm. Das passiert aber. Mhm. Also sowohl im Ernährungsbereich als auch jetzt in der Sportmedizin, da wird einfach viel übertragen. Man kennt das auch vielleicht jetzt, Gendermedizin ist ein Thema, dass man merkt, Frauen haben anders Herzinfarkte als Männer. Und die Ärzte wissen das aber zum Teil nicht und legen die gleichen Kriterien an. Das ist mir aufgefallen und deswegen wollte ich mich mehr damit auseinandersetzen, wie sich Ernährung bei Frauen auswirkt.
Mhm. Wie lange hast du die Pille genommen? Darf ich das fragen?
Ich habe mit 16 angefangen und habe dann zwischenzeitlich mit 18 das erste Mal abgesetzt. Partnerschaft zu Ende, ganz klassisch. Mhm. Da sind dann meine Augenbrauen gelb geworden. Das war total merkwürdig. Ich bin ja ein dunkelblonder Typ.
Gelb?
Ja, die waren wirklich strohgelb.
Hä? Habe ich nie gehört.
Keine Ahnung, krass. Ich weiß es auch nicht, habe ich bis heute auch nicht rausfinden können, was das war, ehrlich gesagt.
Ja, und dann sind die einfach irgendwann wieder normal geworden?
Ich habe dann die Pille wieder genommen, hatte dann wieder einen neuen Partner und dann waren sie wieder normal. Das ist dann auch nicht mehr aufgetreten, aber es war so das erste Mal, dass ich mir so dachte, what? Was passiert
hier? Das ist echt verrückt. Mhm. Und das war mit 18 auch dieses Mal, wo du gesagt hast, wo du Haarausfall bekommen hast?
Das war quasi noch nur diese Augenbrauen und unreine Haut hatte ich damals auch. Und der Versuch, wo das dann passiert ist, ich meine, das war mit 24, also fast... Also 8 Jahre später und mit 26 habe ich es dann final geschafft.
Okay.
Also 10 Jahre.
Und also 24 warst und zum zweiten Mal quasi die Pille abgesetzt hast und dann diese krassen Symptome hattest. Wie lange hast du sie dann nicht genommen?
Ungefähr ein Jahr.
Okay. Und in dieser Phase, da hast du dann diese Symptome bekommen, ne? Kam das so recht schnell oder war das mit der
Nee,
Zeit?
Am Anfang ging es mir echt prima.
Okay.
Also ich hatte dann Wasser verloren im Gesicht und in den Beinen. Die Jeans haben besser gepasst. Also es hat sich irgendwie alles richtig gut angefühlt. Und ich hatte auch das Gefühl, so eine Nebelglocke über mir lichtet sich. Also ich kann besser empfinden, intensiver empfinden, bin nicht mehr so... Wie ruhig gestellt hat sich ein bisschen angefühlt. Also das ist jetzt sehr dramatisiert, aber so hat es sich ein bisschen angefühlt. Also es war eigentlich super positiv und dann so nach 3 Monaten ging es los. Also die ersten 3 Monate waren eigentlich sehr gut.
Und dann in dieser Phase, als du dann diese Symptome bekommen hast, hast du dann, weil du gesagt hast, du hast irgendwie für dich gemerkt, mir kann da niemand helfen, hast du versucht oder hast du so nach Hilfe gesucht bei Frauenärztinnen oder Ärzten?
Ja,
ja, massiv. Und was haben die dann gesagt?
Pille wieder nehmen.
Ja,
ganz klassisch.
Ja, immer so die Antwort, gell?
Ja, und beim Heilpraktiker habe ich dann schon alle möglichen Mittelchen verschrieben bekommen, aber hat auch nicht funktioniert, leider.
Krass, okay. Und wie hast du das dann, weil ich glaube, so wie ich das verstanden habe, du hast dann die Pille wieder genommen, um dich in der Zeit zu haben, quasi um dich vorzubereiten auf das erneute Pille absetzen.
Genau.
Wie hast du das dann gemacht oder wie hast du dich dann da so gebildet oder wie geht man da ran? Weil ich meine, das ist ja schon ein Riesenthema.
Ja, also es war eine große Herausforderung. Ich habe erstmal versucht rauszufinden, gibt es überhaupt Weiterbildung in dem Bereich? Ich bin ein Mensch, ich will nicht nur jetzt irgendwie aus Foren oder Büchern lernen, sondern ich möchte möglichst gern irgendwelche Weiterbildungen machen. Ich habe dann auch eine gute gefunden im Institute for Integrative Nutrition in New York. Das ist aber online gewesen, also man konnte da dann eine Ausbildung zum Hormonal Health Coach machen. Und da halt dann wirklich über hormonelle Zusammenhänge lernen. Dann habe ich Weiterbildung gemacht bei so einer Heilpraktikerschule zum Bereich Frauengesundheit, Frauenheilkunde, Endokrinologie, Kinderwunsch, all diese Themen, wo man dann auch nochmal tief eingetaucht ist, so von der Heilpraktikerseite. Genau, und dann später habe ich dann auch noch eine Weiterbildung im Bereich NFP gemacht. Das ist so eine Zyklus-Tracking-Methode. Das kam aber erst später. Genau, also habe dann auch gleich mit Weiterbildungen angefangen, um wirklich da auch fundiert dann für mich selber was rauszuziehen und das dann aber auch weiterzugeben. Denn es kam dann schon auch der Wunsch auf, währenddessen, wenn das klappt, will ich anderen helfen, damit sie gar nicht erst in so eine Notlage geraten wie ich.
Mhm, voll spannend. Und als du dann so quasi deine ganzen Learnings so bekommen hast, was waren dann so deine Schritte, die du für dich erstmal eingeleitet hast und daraufhin ja dann erfolgreich keine so krassen Symptome bekommen hast?
Für mich war ganz klar, also die Pille ist ein riesen Nährstoffräuber. Also man muss erstmal schauen, dass man die ganzen Nährstoffe, die einfach verloren gehen, wieder aufgefüllt bekommt. Das sind Vitamine und Mineralstoffe, Spurenelemente, also verschiedene Sachen. Da dann auch.
Wieso raubt die Pille, wenn ich fragen darf?
das wird einfach vermehrt ausgeschieden dadurch, weil der Körper mehr Stress hat, die Organe werden stärker belastet, also die Leber muss mehr entgiften, die entgiftet ja jeden Tag für uns, den ganzen Dreck, der da reinkommt durch irgendwie Umweltverschmutzung oder irgendwelche Kosmetika, die wir uns auf die Haut schmieren, und auch die Pillenhormone müssen entgiftet werden. Das muss alles wieder raus und das läuft über die Leber und über den Darm. Das heißt, diese beiden Organe werden auch sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil die ja wirklich täglich mehr zu tun haben dadurch. Das kann auch zu Entzündungsprozessen im Darm führen. Deswegen entwickeln zum Beispiel viele Frauen so entzündliche Darmerkrankungen. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa sind deutlich verbreiteter unter Frauen, die die Pille genommen haben, weil einfach diese Ausscheidungsorgane stärker belastet werden. Die Schilddrüse ist auch ein großes Thema. Also auch viele Frauen entwickeln eine Schilddrüsenunterfunktion, weil die auch gehemmt wird in der Arbeit durch die Pille. Die Pille raubt Schilddrüsenhormone und blockiert auch so Proteine, die es braucht für den Transport von Schilddrüsenhormonen. Also auch das ist ein Thema. Und auch die Nebennieren werden in Mitleidenschaft gezogen, die ja für dieses Cortisol, was jetzt gerade überall Thema ist, ja sehr wichtig sind. Also auch einfach der generelle körperliche Stress steigt. Und das muss man alles adressieren. Also man muss die Nährstoffe auffüllen, man muss die Organe sanieren, damit die wieder in ihr Originalzustand kommen, also dass sie wieder arbeiten können ohne diese Belastungen. Da braucht der Körper einfach Support und man kann nicht einfach absetzen und abwarten, weil dann stürzt man ins Chaos.
Was meinst du mit sanieren? Wie hast du das denn gemacht?
Es gibt einfach verschiedene Arten und Weisen, den Körper zu unterstützen. Zum Beispiel bei der Leber kennt man vielleicht diese Bitterstoffe, dass man Bitterstoffe einnimmt, um die Leberfunktion zu unterstützen zum Beispiel. Oder beim Darm gibt es ja verschiedene Darmsanierungen mit Zeolit zum Beispiel oder mit Probiotika kann man da arbeiten. Also da muss man das Passende für sich finden natürlich. Man muss auch so ein bisschen individuell gucken, denn jede Pille beziehungsweise jede Frau reagiert anders auf die Pille. Ich mache immer regelmäßig so Umfragen zu einer Pillenmarke, wo Frauen mir ihre Erfahrungen schicken mit der Pille. Und das ist wirklich kunterbunt. Also manche sagen, mir ging super damit. Andere sagen, ich bin in ein depressives Loch gefallen. Wieder andere sagen, ich habe 10 Kilo zugenommen. Also es ist die gleiche Pille und 3 Frauen reagieren unterschiedlich. Und genauso ist es auch beim Pille absetzen. Ich habe Haarausfall gekriegt. Bei der nächsten bleibt vielleicht die Periode aus. Und wieder eine andere entwickelt Postpill-PCOS, wo ihr Haare im Gesicht wachsen. Also es ist wirklich crazy und deswegen gibt es auch nicht das eine Supplement, was man nehmen kann, was jetzt gerade Ergänzungsmittelhersteller versuchen. Es kommen immer mehr so Pille-Absatz-Supplemente auf den Markt, finde ich total kritisch, weil jeder ja anders reagiert und im schlimmsten Fall macht man nur was schlimmer damit, weil man vielleicht eine ausbleibende Periode behandelt, obwohl man eigentlich Haarausfall hat.
Und wie würdest du sagen, findet man für sich selber raus dann oder wie findet man für sich selber den Weg dann raus?
Ich glaube, ohne Hilfe ist es sehr schwer. Also dann müsste man wahrscheinlich auch einfach so Weiterbildungen machen wie ich, damit man wirklich identifizieren kann, was ist denn überhaupt die Wurzel des Problems. Also ich denke, man sollte sich schon Unterstützung holen, entweder eben von einem Hormoncoach oder von einem Heilpraktiker, der sich in der Frauenheilkunde gut auskennt.
Ich glaube, hattest du gerade Post-PCOS gesagt oder was? Genau, weil dieses Wort PCOS fällt ja auch richtig, richtig oft, ne? Das ist ja, also ich kenne mich jetzt damit nicht so aus, aber das ist ja, ist das eine Krankheit?
Ja, sagen, Krankheit? Eine hormonelle Störung.
Eine hormonelle Störung, genau. Und da wird ja auch voll oft die Pille verschrieben, ne? Aber würdest du sagen, man kann dann zum Beispiel auch so PCOS auch ohne Pille zum Beispiel in den Griff bekommen?
Also PCOS auf alle Fälle, da würde ich auf gar keinen Fall die Pille nehmen. Das würde es den Frauenärzten nicht gefallen, weil das ist.
Ja, das sagen alle immer.
Das ist tatsächlich wie, als hätte man irgendwie, ich sag immer, so ein Sandkörnchen im Auge und man holt das nicht raus, sondern man macht einfach eine Augenklappe drüber und das entzündet sich und das Auge rötet sich immer mehr und man unternimmt nichts und macht nur die Augenklappe drüber. Also man überdeckt nur die Symptome mit der Pille bei PCOS, aber man geht nicht an die Wurzel des Problems. Wieder gleiches Problem, man muss die Wurzel packen. Bei PCOS gibt es verschiedene Typen, 4 verschiedene Typen, von Insulinresistenz bis hin zu stillen Entzündungen und man muss gezielt auf diesen Typen eingehen und dann kriegt man PCOS locker ohne Pille in den Griff, bin ich überzeugt davon.
Ist auch viel mit Ernährung, ne?
Ja, absolut. Es hängt damit zusammen, wenn du jetzt ein nebenniereninduziertes PCOS hast, das ist auch ein Typ, dann ist es Stress, dann ist Stress das große Thema. Bei der Insulinresistenz macht man viel über die Ernährung zum Beispiel.
Also PCOS ist ja jetzt quasi zum Beispiel, ist ja wirklich dann ein klassisches, eine Störung so. Aber wie würdest du sonst sagen, weil du oder dein Content ist ja auch viel quasi so im Einklang mit dem Zyklus zu leben, wie würdest du sagen, merkt man sonst, dass da was nicht so ganz im Einklang ist, bei einem selber mit dem Zyklus?
Also dir sollte es eigentlich in deinem ganzen Zyklus gut gehen. Und wenn es das nicht tut, dann ist das schon ein erster Hinweis, dass irgendwas nicht perfekt passt. Also wenn du zum Beispiel eine super starke Blutung hast, die du kaum in den Griff bekommst, oder wenn du einfach wirklich Periodenschmerzen hast, die nur mit Schmerzmittel aushaltbar sind, weil du es anders nicht schaffst. Das sind schon erste Indikatoren, dass irgendwas nicht passt. Mhm. Genauso starkes PMS vor der Periode, krasse Stimmungsschwankungen, Heißhungerattacken. Da ist schon irgendwas aus dem Ungleichgewicht, wo du unterstützen solltest. Eigentlich solltest du wirklich da durchsegeln durch deinen Zyklus und während der Lutealphase, also wo du PMS am meisten hast, da ist man vielleicht ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen müder, vielleicht ein bisschen zurückgezogener, introvertierter. Das ist okay, das gehört dazu. Während der Periode, dass man vielleicht mal ab und zu einen Krampf hat, den man aber mit einer Wärmflasche in den Griff bekommt, das ist auch okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist ein Problem. Genauso wie zu kurze Zyklen und zu lange Zyklen. Also man muss nicht einen 28-Tage-Zyklus haben, das sagen auch noch viele Ärzte, stimmt nicht. Alles zwischen so 25 bis 35 Tagen ist okay von der Länge, aber was drunter liegt oder was drüber ist, da ist auch ein Problem da.
Mhm. Über Zyklus, genau, wollte ich gleich nochmal sprechen, dass wir da einmal ganz am Anfang nochmal ansetzen. Aber warum würdest du auch sagen, ist es so wichtig, im Einklang mit dem Zyklus zu leben? Also was passiert, wenn wir, weil ich habe zum Beispiel so PMS, ist ja auch ein sehr, das ist ein totales Alltagswort, so also ja. Gefühlt kriegt man ja vermittelt, dass es ja voll normal ist.
Genau, auch das
so
ist Normalität.
Dass, genau, dass man Cravings hat, dass man irgendwie auch mal irgendwie so mit, also keine Ahnung, wie viele Freundinnen ich kenne, die wirklich, wenn sie ihre Periode haben, wirklich im Bett liegen und Krämpfe haben und einfach gefühlt auch weinen könnten, so ungefähr, so doll tut es weh oder die auch Schmerzmittel nehmen und so. Und okay, dass wenn das so doll ist, okay, dann wird man da vielleicht schon mal hellhörig, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ist es recht normal, dass man ernsthaft, dass man schon krasse Probleme hat oder schon krasse Symptome auch mit der Periode hat. Aber warum würdest du sonst sagen, ist es halt quasi sehr wichtig, darauf zu achten, dass man irgendwie so ein bisschen im Einklang lebt?
Genau deswegen. Also meistens treten diese Probleme ja auf, weil wir nicht mit unserem Körper im Einklang leben, sondern wir tun so, als wären wir kleine Männer. Jeder Tag ist gleich, deswegen verhalten wir uns jeden Tag gleich. Wir gehen zum Sport und hören nicht auf den Körper, will der gerade Sport machen oder braucht der gerade was anderes. Wir rennen zum Afterwork, weil wir müssen irgendwie netzwerken. Egal, ob wir uns innerlich gerade super extrovertiert fühlen und Bock haben, Menschen zu treffen oder ob wir vielleicht lieber daheim den Kleiderschrank neu sortieren wollen. Auch das kann durch den Zyklus getriggert werden. Und darauf hören wir nicht. Genauso bei der Ernährung. Wir essen immer gleich. Viele versuchen zum Beispiel Kohlenhydrate zu reduzieren, was aber in der einen Zyklusphase okay ist und in der anderen total problematisch ist und dadurch dann eben erst die Cravings ausgelöst werden können. Also wenn wir einfach mal aufhören, unseren Körper zu behandeln, als wäre es ein Männerkörper, sondern damit umgehen, als wäre es ein Frauenkörper und wirklich auf diese Veränderungen eingehen, dann haben wir auch weniger von diesen typischen Problemen, die sich wie eine Normalität anfühlen, aber eigentlich nur ein Zeichen dafür sind, dass irgendwas aus dem Ungleichgewicht ist, weil wir eben nicht mit dem Zyklus gehen, sondern immer gegen ihn arbeiten, immer gegen den Körper arbeiten.
Mhm. Ja, das hat man irgendwie so voll drin, ne? Vielleicht auch gerade so mit Arbeitskontext oder so, wenn man vielleicht auch männliche Kollegen hat oder so, wo man auch denkt, man konkurriert vielleicht auch mit denen, dass man sich das auch gar nicht so rausnimmt, zu sagen so, nee, heute ist, keine Ahnung, wie du sagst, kein Afterwork für mich oder heute kann ich das nicht machen, weil ich halt irgendwie so und so bin. Weiß nicht, warum.
Die Gesellschaft ist halt männlich geprägt und es ist dann wahnsinnig schwierig, mit dem Frauenkörper da reinzupassen. Das funktioniert vielleicht in manchen Zyklusphasen, aber in anderen muss man immer sich zwingen und das ist super anstrengend. Wir schaffen das schon, aber es kostet halt einfach Energie und dann ist irgendwann der Akku leer.
Ja, voll. Wir haben jetzt öfter das Wort Zyklus gesagt. Mhm. Ich würde voll gerne einmal wirklich so ganz am Anfang anfangen. So, wie würdest du beschreiben oder was ist der Zyklus?
Die meisten Frauen kennen ja eigentlich nur ihre Periode. So, das findet jeden Monat statt, das kennt man. Aber es passiert noch viel mehr. Also insgesamt gibt es 4 Zyklusphasen. Der Anfang von jedem Zyklus ist tatsächlich die Periode. Man fängt an zu bluten, das ist also Zyklustag 1. Und wenn man aufhört zu bluten, dann startet man in die Follikelphase. Das ist die Phase, in dem quasi ein neues Ei heranwächst. Die Follikel, das ist einfach nur ein anderes Wort für Eibläschen. Das sind die Höhlen von unseren Eizellen, da hocken die drin und die fangen an zu wachsen, diese Eizellen in den Höhlen, in der Follikelphase. Und irgendwann ist da dann ein Follikel, der sich durchsetzt, das ist der sogenannte Graf-Follikel. Das waren wir alle mal, ein Graf-Follikel. Der sondert dann etwas ab, was die anderen Follikel zugrunde gehen lässt und dann wächst er weiter heran, schüttet währenddessen Östrogen aus, das Weiblichkeitshormon, das kennt man vielleicht auch. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel Zervixschleim produzieren, also dieser Schleim, den man in Slip findet, der ist vollkommen normal und Teil vom Zyklus. Und irgendwann ist so viel Östrogen da, dass das Gehirn merkt, okay, wir sind ready, wir lösen den Eisprung aus. Das ist die Eisprungphase, die fruchtbarste Phase, wo man eben schwanger werden kann. Und nach der Eisprungphase bildet sich aus dieser leeren Follikelhülle, aus dem das Ei eben gesprungen ist, eine hormonelle Drüse, das ist der Gelbkörper. Und diese Drüse, also die bildet sich wirklich jeden Monat neu aus dieser Hülle, fängt an, Progesteron zu produzieren. Das ist unser zweites wichtiges Hormon. Und dieses sorgt dafür, dass diese Gebärmutterschleimhaut, die sich durchs Östrogen aufgebaut hat, jetzt erhalten bleibt und dicker wird und voller Nährstoffe ist, damit sich eine potenziell befruchtete Eizelle darin einnisten kann. So wird man schwanger. Also man braucht eben diesen Eisprung und dann das Progesteron. Und irgendwann merkt der Körper aber, hey, du bist nicht schwanger geworden. Dann macht er quasi einen Neustart, stößt diese ganze Gebärmutterschleimhaut wieder aus, die sich aufgebaut hat. Das ist dann unsere Periode. Und der Zyklus beginnt von vorne. Genau, und diese Phase, in der das Progesteron regiert, das ist die Lutealphase. Das ist eben die Phase, in der PMS auftritt bei ganz vielen Frauen.
Okay, sprich, wir haben vier Phasen. Kannst du noch einmal kurz so hintereinander sagen?
Menstruation, Follikelphase, Eisprungphase und die Lutealphase.
Okay, und ich meine, was im Körper passiert, das ist ja, okay, das passiert ja einfach so und man kann da den Körper dann unterstützen. Aber und wie würdest du sagen, wirken sich dann diese Phasen auf uns aus, also menschlich? Also wie verändert man sich vielleicht dann potenziell auch in diesen Phasen?
Also es gibt natürlich ganz viele Auswirkungen, sowohl jetzt irgendwie auf körperlicher Ebene, dass man mal mehr Kalorien verbrennt als in der anderen Phase. Das ist aber jetzt menschlich natürlich nicht so relevant. Während der Menstruation ist es ja so, dass wir einfach sehr viel Kraft dafür brauchen, um das abzustoßen. Unsere Gebärmutter ist eigentlich unser stärkster Muskel im Körper. Also das ist wirklich muskuläre Arbeit, die da vonstatten geht, um das alles sauber auszustoßen. Und deswegen haben wir logischerweise ein bisschen weniger Energie. Aber dadurch, dass unsere Hormonspiegel ja super tief sind, die fallen ja alle, um die Menstruation auszulösen, sind wir, ich sage mal vom Denken her, eher wie Männer. Also zum Beispiel unser räumlich-visuelles Denken wird da besser, weil unsere Hormone so tief sind. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum
man rationaler dann so.
Auch das, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, das ist auch wieder schwieriger, weil das Serotonin, das Glückshormon auch abfällt, das ist an das Östrogen gekoppelt und dadurch sind viele Frauen auch ein bisschen weinerlicher in der Phase. Ja. Also wenn man das nicht gerade hat, wäre man potenziell rationaler, aber das kann eben dann noch so eine Traurigkeit auslösen. Mhm. Auch die ist normal. Aber dadurch können wir zum Beispiel auch beim Sport echt ganz gute Ergebnisse erzielen, wenn wir uns danach fühlen, weil eben unsere Hormone so tief sind und uns nicht irgendwie daran hindern. Also zum Beispiel ganz viele Frauen fühlen sich da sehr wohl mit Ausdauersportarten.
Während der Periode?
Wenn sie eben keine Schmerzen haben, die sie daran hindern. Dann in der Follikelphase, da bilden sich quasi neue Synapsen zwischen unseren Hirnrinden. Deswegen ist das eine sehr kreative Zeit. Da kann man ganz toll brainstormen und neue Ideen entwickeln. Also das ist wirklich auch, wie man spricht vom Frühling, wenn man das vergleicht mit den Jahreszeiten. Da blüht die Frau wieder so auf, weil die Hormone wieder anfangen zu steigen. Man entwickelt neue Energie. Also das ist für die meisten eine sehr schöne Zeit. Und um den Eisprung herum, da ist unser Testosteron und unser Östrogen auf dem Höhepunkt. Das Testosteron, das schießt hoch, damit die Libido hochgeht, weil der Körper will ja befruchten werden und deswegen ist die Libido am höchsten, wenn wir eben auch fruchtbar sind. Also das ist vom Körper schon so gemacht, der will immer nur schwanger werden, der hat keine anderen Ziele. Genau, und das merken wir aber, das hohe Testosteron und das Östrogen, weil wir dadurch einfach super kommunikativ sind, uns sehr extrovertiert fühlen und Lust haben auf Menschen. Also das ist ein super Zeitpunkt für erste Dates oder Verhandlungen mit dem Chef, wenn man vielleicht mehr Geld haben möchte oder mit der Chefin, dass das hier jetzt nicht gegendert ist. Genau, also das ist ein super Zeitpunkt einfach für sowas. Ich zum Beispiel mache in der Phase gerne eben so Interviews, wie wir es gerade machen, weil ich dann einfach kommunikativ sehr stark bin. Jetzt bin ich gerade nicht in meiner Eisprungphase, leider, aber ich schaffe es trotzdem.
Ich wollte gerade fragen, ob du deine Termine dann auch so wirklich so legst.
Wenn es klappt, ja, aber manchmal klappt es auch nicht und dann macht man das Beste draus, weil wir Frauen sind ja trotzdem immer gleich leistungsfähig, aber wir haben manchmal eben andere Superkräfte, sage ich mal, die man nutzen kann. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich während meiner Periode nicht leistungsfähig bin.
Es fällt einem nur schwerer manchmal oder halt leichter so, ne?
Genau, ja. Genau. Und dann in der Lutealphase, da beginnt so ein bisschen die introvertierte Phase. Ja. Deswegen geht es manchen Frauen auch so, dass sie sagen, ich bin weder extrovertiert noch introvertiert. Ich fühle irgendwie mal das, mal das. Und das kommt eben durch den Zyklus. Da zieht man sich nach innen wieder zurück, weil der Körper bereitet ja dann alles vor für eine mögliche Schwangerschaft. Das führt auch dazu, dass viele Frauen so ein bisschen häuslicher werden. Also eben, was ich vorhin gesagt habe, Kleiderschrank organisieren, also dass man es daheim irgendwie schön machen will oder dass man auf einmal voll Bock hat, was Gesundes zu kochen. So all diese Dinge können dadurch eben entstehen, weil man das spürt. Das Progesteron, was dann den Zyklus regiert, macht uns ruhiger. Normalerweise können wir auch sehr gut schlafen in der Phase. Also das führt dann dazu, dass man einfach so ein bisschen, ja, der innere Herbst findet dann statt, letztendlich.
Okay, und dann kommt wieder die Menstruation.
Genau, dann kommt wieder die Menstruation.
Und wie würdest du jetzt sagen, kann man so diese einzelnen Phasen ideal da den Körper oder sich selber ja einfach auch unterstützen?
Also das Beste ist natürlich erstmal festzustellen, wann diese Phasen stattfinden. Viele von uns nehmen ja so Zyklus-Tracking-Apps, aber da gibt man meistens nur die Periode ein und halt wie lang der Zyklus ist und dann berechnet das Ding irgendwas. Ja. Zyklus lässt sich nicht berechnen tatsächlich. Also das kann sich total verschieben. Wenn du jetzt zum Beispiel super viel Stress hast in deiner Follikelphase, dann wird sich dein Eisprung nach hinten verschieben. Weil dein Körper dann sagt, okay, die ist nicht ready, schwanger zu werden. Wir warten bis auf einen besseren Zeitpunkt. Und dann kann die Periode später kommen. Das berechnen diese Apps nicht, weil die ja nicht wissen, ob du viel Stress hast oder nicht.
Ja, das stimmt.
Genau, deswegen in meinen Augen ist es das Beste, die Methode NFP zu lernen. Da trackt man morgens seine Basaltemperatur, misst die, schaut sich den Zervixschleim an. Und diese beiden Faktoren geben uns nämlich Rückschlüsse über Östrogen und Progesteron. Und dann sehen wir genau, wo wir im Zyklus stehen, wann der Eisprung stattgefunden hat und so weiter.
Das ist ein Thermometer einfach? Und
Basalthermometer, das hat zwei Nachkommastellen. Also es geht nicht jedes Thermometer.
Ah, okay. Genau. Okay, also okay, Basalthermometer, sprich man misst es, man führt es dann unten da einfach?
Man kann es vaginal, rektal oder auch oral benutzen, also wie man sich wohlfühlt. Genau, also ich benutze es tatsächlich im Mund und das macht man einfach, wenn man aufgewacht ist, bevor man aufsteht, misst man da drei
direkt
Minuten lang.
Bett.
Direkt im Bett. Mund. Ich mache mir mal ein schönes Lied dazu an, das dann so drei Minuten dauert und dann
Morgenroutine
hat man,
direkt.
Genau, ja. Dann macht man da, misst man seine Basaltemperatur und dann, wenn man auf Toilette geht, muss man sich ja eh abputzen. Da sieht man dann meistens sehr gut, was der Schleim gerade so treibt, ob da gerade welcher ist oder keiner. Und aus diesen beiden Faktoren kann man das dann eben sehr gut auswerten. Das ist auch eine Methode, die muss man lernen. Das ist jetzt nicht was sofort geht. Also da braucht man so ein, zwei Monate, dass man das kann. Wer jetzt keine Lust hat, das zu lernen, ich habe auch eine App, da gibt man nur den Cervix-Schleim ein, weil man anhand von dem auch schon viel sagen kann und dann sagt einem die App, in welcher Phase man ungefähr sein könnte. Nicht zum Verhüten geeignet, aber eben zum ungefähren Zyklus tracken, damit man mal ein Bewusstsein bekommt und irgendwo anfangen kann, weil sonst sagt man ja nur, ja, okay, ich habe meine Periode, aber dann findet irgendwas statt und dann habe ich wieder meine Periode. Wie soll man es wissen?
Und das notierst du dir dann einfach in die App zum Beispiel? Also die Temperatur quasi und dein Cervix-Schleim?
Nee, weil meine App ja nicht zum Verhüten geeignet ist, habe ich das extra weggelassen. Ah, okay. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, man könne doch damit verhüten. Mhm. Ich benutze dafür tatsächlich Zyklusblätter. Also wie das die Frauen in den 80ern, als die Methode entwickelt wurde, gemacht haben. Ich mache das auf dem Blatt, notiere ich mir das.
Du schreibst auf.
Genau, da notiert man sich dann so eine Temperaturkurve. Also man hat dann so Linien und kann sich dann so eine schöne Kurve malen. Unten trägt man den Schleim an und dann sieht man genau, aha, da an dem Zeitpunkt ist mein Eisprung gewesen, das passt auch zu meinem Schleim. Ab hier bin ich nicht mehr fruchtbar.
Okay, krass. Ja, genau, weil manche verhüten damit ja auch, ne? Okay, aber das ist ein anderes Thema nochmal. Aber jetzt, wenn ich jetzt mal wirklich auf so von mir gucke, also mit dem Thermometer, okay, das kann ich mir vorstellen, weil das hat man einfach eine Temperatur. Aber mit dem Schleim zum Beispiel, also ehrlicherweise, ich kenne, weiß nicht, ob das TMI ist, aber egal, das ist jetzt dieses Thema hier gerade. Ich kenne bei mir zum Beispiel nur eine Art von Schleim. Das ist halt so, ich glaube, bevor man die Tage oder die Periode bekommt, so ein durchsichtiger Schleim. Aber einen anderen Schleim habe ich nicht.
Ich bin mir sicher, dass du einen anderen Schleim auch hast. Du kriegst es vielleicht nur nicht mit, weil dein Bewusstsein dafür noch nicht so geschärft ist. Also es gibt da...
Muss man den so suchen?
Nee. Normalerweise merkt man den wirklich am Scheideneingang. Also da kann man das eigentlich sehr gut feststellen. Und es gibt aber auch noch die Kategorie Fühlen. Also was fühlst du? Fühlt es sich trocken an oder fühlt es sich vielleicht feucht an? Manchmal fühlt es sich sogar nass an, also wie so ein bisschen wegrinnender Urin. Das ist dann quasi die höchste Schleimkategorie. Das, was du feststellst, dass kurz vor der Periode dieser durchsichtige Schleim auftritt, das ist quasi der fruchtbarste Schleim, der wahrscheinlich auch um deinen Eisprung rum auftritt. Und der kommt vor der Periode nochmal, weil das hormonell so gegeben ist. Es fällt erst das Progesteron ab. Dadurch ist das Östrogen nochmal kurzzeitig erhöht vor der Periode, knallt dann auch runter, aber es ist eben kurzzeitig erhöht und dadurch produziert dein Körper nochmal Schleim, weil dieser Schleim immer durchs Östrogen gesteuert wird. Ist das Östrogen hoch und das Progesteron niedrig, haben wir viel Schleim.
Ach so, nee, und klar, was mir so weißen Schleim hat man natürlich auch. so ein genau. manchmal, aber da wüsste ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht wann. Das ist random.
Das findet manchmal. Wahrscheinlich in deiner Follikelphase statt, bis er dann irgendwann ganz flüssig wird. Also der baut sich so auf, der ist erst so bröckelig, manchmal wie so Magerquark. Mhm. Und dann wird er flüssiger, wie so eine Bodylotion vielleicht. Also schon noch weißlich oder bei manchen ist er gelblich. Und dann wird er irgendwann so durchsichtig wie so Eiweiß oder so Aloe Vera Saft zum Beispiel. Mhm. Und das ist dann so der fruchtbarste Zeitpunkt bei den meisten. Aber es hat auch nicht jede Frau diesen Schleim. Also jeder hat auch ein individuelles Schleimmuster. Und man kann aber mit jedem Schleim normalerweise tracken. Also auch wenn man jetzt nicht diesen eiklar Schleim hat, geht das trotzdem. Aber das ist wirklich, ich glaube, zu viel für einen Podcast, das jetzt genau zu erklären. Aber es funktioniert. Ich bin mir sicher auch bei dir.
Ja, safe, bestimmt. Aber klar, wenn man da irgendwie gar nicht so dieses Bewusstsein wird, dann achtet man ja irgendwie auf so Sachen auch gar nicht. Und das ist aber auch das Komische ja irgendwo auch wieder, dass man das alles so passiert und man irgendwie gar nicht so genau weiß. Und deshalb ist es ja eigentlich auch voll cool, so diese Methode. NFP heißt das, ne? Mhm. Weil du ja da deinem Körper und dir viel näher bist.
Voll.
Also man lernt sich ja viel besser kennen und hat natürlich dadurch ein viel größeres Verständnis.
Genau, man versteht sich selber besser. Man weiß, okay, jetzt bin ich in meiner Lutealphase. Ich sollte auf alle Fälle mehr Kohlenhydrate essen, sonst gibt es hier gleich schlechte Laune. So, und das ist alles so viel nachvollziehbarer. Oder ich bin jetzt gerade in meiner Eisprungphase, jetzt habe ich irgendwie voll Lust auf Sex. Warum? So, man versteht sich auf einmal besser.
Ja,
und dadurch ist man auch netter zu sich selber, finde ich. Also habe ich bei mir festgestellt, was ich mich früher zu Workouts geprügelt habe. Und dann manchmal ging das voll gut und manchmal war das so ein Kampf gegen meinen Körper und ich habe es nicht verstanden. Und jetzt fließt einfach alles und das ist so schön, nicht mehr so böse so zu sich selber sein müssen.
Voll, das ist echt voll schön. Aber das ist ja wirklich, man kann ja dann auch erst netter zu sich sein, weil man versteht. Also genau. Ich glaube, wenn man was erklärt bekommt vom Körper, dann ist es ja, okay. Und dann, das ist ja wie, als würde dir eine Freundin irgendwas erklären. So, und dann hast du dafür ja auch Verständnis.
Ja.
Also Verständnis einfach. Okay, aber du hast gesagt, sprich, der erste Schritt ist ja, um den eigenen Zyklus und sich selber zu unterstützen, ist zu realisieren, okay, in welcher Phase bin ich? Da haben wir jetzt schon festgestellt, das funktioniert mit solchen Apps eigentlich nicht. Ohne eigentlich funktioniert nicht. Sprich, man muss eigentlich so noch einen Schritt weitergehen und Temperatur messen und den Schleim zum Beispiel auch irgendwie begutachten. Wenn man das dann weiß, quasi, wenn man das gemacht hat und weiß, in welchen Phasen ich bin, was kann man dann noch tun?
Ich würde anfangen mit der Ernährung, weil ich glaube, das ist das Leichteste. Ich finde es wahnsinnig schwer, wie wir vorhin gesagt haben, den beruflichen Alltag komplett danach auszurichten oder das soziale Leben. Das geht eben nicht immer, wenn deine beste Freundin Geburtstag hat. Am Ende deiner Lutealphase wirst du trotzdem hingehen und nicht sagen, sorry, mein Zyklus spricht dagegen. Das ist einfach wahnsinnig schwierig und Ernährung können wir am leichtesten steuern. Deswegen würde ich bei der Ernährung anfangen und da kann man vielleicht einfach mit einer Sache anfangen, die den Körper unterstützt. Zum Beispiel, dass man während der Periode einfach was Eisenreiches isst. Das kann schon helfen, weil man ja einfach Blut verliert, dadurch verliert man Eisen. Deswegen haben wir Frauen auch einen höheren Eisenbedarf als Männer. Und bei mir ist das zum Beispiel Grünkohl. Also ich mache mir da super gern was mit Grünkohl. Wir starten ja jetzt langsam Richtung Herbst, während wir das Podcast aufnehmen. Da kommt der Grünkohl wieder zurück in die Supermärkte. Also da kann man sich schön was damit machen, ob das jetzt ein Smoothie ist oder Grünkohlchips. Was auch noch sehr hilfreich sein kann, ist Magnesium während der Periode, weil das einfach entkrampfend wirkt. Also dadurch hat man weniger Schmerzen. Das steckt auch in Schokolade, deswegen greifen viele Frauen da auch zur Schokolade in der Phase. Wenn man es gesünder haben will, dann macht man einfach sich vielleicht irgendwie einen Smoothie mit Rohkakao oder isst eine Rohkakao-Schokolade oder so Kakaonips macht man sich übers Müsli. Dann nimmt man da auch schon viel Magnesium auf oder eben auch dunkelgrünes Blattgemüse, also sowas wie Spinat oder auch eben wieder Grünkohl, da kann man viel Magnesium aufnehmen. So, also das wäre so eine Sache, die man einfach mal während der Periode macht.
Vielleicht, oder hast du noch mehr Beispiele, so was so Eisen angeht und so, dass man direkt hands-on diese Leute alle direkt hier nach.
Beim Eisen ist es vor allem auch hilfreich, wenn man das Eisenreiche immer mit was Vitamin C-Reichem kombiniert, weil dadurch wird die Aufnahme verbessert. Also wir nehmen Eisen nicht besonders gut auf und deswegen, wenn man zum Beispiel jetzt was Eisenreiches isst, auch ein Hummus zum Beispiel, selbstgemacht aus Kichererbsen, super eisenreich. Wenn man dazu dann einfach eine rote Paprika isst oder ein Glas O-Saft trinkt oder Orangensaftschorle, dann ist nicht ganz so viel Zucker drin, dann nimmt man einfach mehr von diesem Eisen auf. Hingegen Kaffee, Koffein, Rieseneisenhämmer, möglichst halt nicht einen Kaffee zu einer eisenreichen Mahlzeit trinken, sonst ist alles für die Katz. Also das, ich würde versuchen, auf diese Dinge zu achten. Generell Hülsenfrüchte, Nüsse, sowas wie zum Beispiel auch Kürbiskerne sind reich an Eisen und eben Kohl, also Grünkohl, Spinat, dunkelgrünes Blattgemüse ist auch super eisenreich und Trockenfrüchte sind auch super.
Ah, okay. Und Sport haben wir gesagt, wenn man sich danach fühlt, Wenn nicht, nicht.
Dann ist auf der Couch liegen und Netflix gucken auch eine tolle Sportart für die Phase.
Okay, sehr schön. Okay, aber das ist lustig, weil ich mich auch manchmal so komisch gefragt habe, weil ich immer so auch im Kopf dachte, ah ja, während der Periode da, oder ich habe dann, keine Ahnung, gibt ja auch auf TikTok jetzt so ganz viele Erklärvideos, wie auch immer, und dann immer so, ja, lieber Yoga machen und lieber Pilates machen und keine Ahnung was. Und voll, bestimmt, ist für viele Leute richtig. Aber komischerweise habe ich echt voll auf den Fall, dass ich irgendwie fit bin, während ich meine Tage habe.
Ja, schau.
Also, und dann irgendwie Bock auf Joggen habe und so. Und dann dachte ich mir so, nee, ich habe doch meine Tage, du musst jetzt chillen. Du machst jetzt kein Ausdauersport. Aber ja, das ist ja dann einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ne? Und wenn man dann irgendwie Bock hat, dann soll man es machen und wenn nicht, dann nicht.
Ja, auf alle Fälle. Dann ist dein Akku so voll und dann sind deine Hormone zu deinen Gunsten. Dann mach das auf alle Fälle. Mhm. Super.
Okay, dann gehen wir in die nächste Phase.
Die Follikelphase.
Ja.
Da versuchen wir den Körper zu unterstützen, damit das mit den Follikeln alles gut funktioniert. Wir versuchen den Eisprung zu fördern. Da helfen zum Beispiel einfach gesunde Fette, zum Beispiel Avocados esse ich super gern in der Phase.
Ach, deshalb hast du sie im Kühlschrank.
Genau, die müssen reif werden bis zur Follikelphase. Die haben jetzt noch Lutealphase und Menstruation. Deswegen hoffe ich, so hart wie die waren.
Die sahen echt noch sehr frisch aus.
Sind die ready, ja. Genau, also das mag ich total gerne. Sprossen sind auch super, weil das so kleine Nährstoffpakete sind. Ich habe auch Radieschensprossen im Kühlschrank. Weiß nicht, ob man die gesehen hat. Genau, ich ziehe mir die aber auch selber. Ich habe so ein kleines Sprossenhaus und dann züchte ich da immer meine Sprossen. Liebe ich. Und genau, das ist zum Beispiel super für die Phase.
Also fette Sprossen.
Fette, genau, einfach nährstoffreiche Dinge, alles was nährstoffreich ist. Gut sind auch Probiotika, also zum Beispiel fermentiertes Gemüse oder ein Wasserkefir oder bei mir ein Kokosjoghurt, weil die einfach helfen, das Mikrobiom vorzubereiten auf den hormonellen Anstieg. Weil auch unsere Hormone, die wir selber produzieren, müssen wieder ausgeschieden werden. Und wenn das nicht so richtig gut funktioniert über unseren Darm, auch dann können wir Probleme bekommen mit PMS zum Beispiel, weil dann das Östrogen zu hoch ist, weil wir es nicht ausreichend ausgeschieden haben. Also deswegen so probiotische Sachen sind auch super, um einfach den Darm schon darauf vorzubereiten.
Aber lässt du auch, wenn du Phase wechselst, wiederum Dinge, die du in einer bestimmten Phase eingeführt hast, auch dann wieder konkret weg? Zum Beispiel auch Probiotika ist ja auch so, dass es viele Leute wirklich durchnehmen, oder zum Beispiel Magnesium versuche ich zum Beispiel eigentlich durchzunehmen, so vorm Schlafen gehen. Bis du dann zum Beispiel sagst, ich bin jetzt in meiner Follikelphase, deshalb esse ich jetzt weniger Eisen zum Beispiel.
Es gibt jetzt keine Verbote. Mhm. Also wenn ich jetzt Bock auf einen Grünkohl in meiner Eisprungphase habe, dann esse ich einen Grünkohl. Das ist es nicht, sondern es ist eher wieder so, das kommt dazu.
Okay.
Und dann halt, was ich Lust habe dazu. Also das mache ich jetzt nicht.
Also du bist jetzt auch nicht, wenn du in der Follikelphase bist, dass du, weil du gesagt hast zum Beispiel jetzt in der Lutealphase, glaube ich, dass du dann darauf achtest, zum Beispiel auf Kohlenhydrate auch, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber zum Beispiel in der Follikelphase wärst du dann nicht, dass du sagst, okay, nee, jetzt keine Kohlenhydrate.
Nee, ich esse wahrscheinlich schon tendenziell weniger Kohlenhydrate, weil ich sie auch einfach nicht so brauche. Okay. Aber wenn ich jetzt Bock drauf hätte, ich bin da auch sehr intuitiv, mein Körper gibt mir da eigentlich ein sehr gutes Feedback, dann würde ich sie auch essen. Also ich würde mir nie irgendwas verbieten. Das finde ich, geht dann immer ganz schnell in eine ungute Richtung, wenn man sich irgendwie anfängt, Dinge zu verbieten.
Okay.
Ja. Genau. Vom Sport her kann man da auch noch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil das Östrogen ansteigt. Dadurch hat man mehr Energie. Also da eignen sich eigentlich so Ausdauersportarten ganz gut. Schwimmen, Fahrradfahren, solche Dinge, wenn man sich danach fühlt. Und dann, wenn es in Richtung Eisprung geht, dann kann man auch noch mal härter trainieren, weil dann hat man den Testosteron-Push und dann kann man sowas machen wie High-Intensity-Interval-Training oder halt wirklich so krasses Krafttraining, dass man da dann auch schaut, dass man Muskeln draufpackt, weil das dann in der Lutealphase nicht mehr geht. Mhm. Genau, vom Essen in der Eisprungphase, das ist die Phase, wo der Stoffwechsel tatsächlich am langsamsten ist. Also wir am wenigsten Kalorien brauchen tatsächlich. Mhm. Da verwertet der Körper einfach sehr, sehr gut aus dem, was er bekommt. Deswegen esse ich da einfach gern Rohkost. Also ich esse super gern irgendwelche Salate oder mache mir irgendwelche Bowls. Smoothies trinke ich dann in der Früh ganz gerne. Also sowas. Das ist dann sehr Gemüse- und Obstlastig und Rohkostlastig bei mir. Brokkoli ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut für die Phase geeignet, weil Brokkoli ein wahnsinnig guter Östrogenentgifter ist. Also das hilft uns wirklich, dass wir dieses Östrogen, was zu viel ist während des Eisprungs, gleich auszuscheiden, damit wir danach keine Probleme mit einer Östrogendominanz und demzufolge PMS bekommen, weil eine Östrogendominanz meistens dann eine der Ursachen für PMS ist. Also das esse ich dann so in der Eisprungphase ganz gerne. Also da kann man einfach ein bisschen mehr auf Rohkost setzen, vielleicht mal einen Brokkoli einbauen. Genau, und dann in der Lutealphase, da regiert ja unser Progesteron. unser Stoffwechsel steigt um bis zu 300 Kalorien pro Tag. Ach, also wir verbrennen wirklich mehr. Deswegen auch der Heißhunger, wenn wir dann nicht mehr essen, dann holt sich der Körper das über die Heißhungerattacken. Der will das haben.
Okay, wenn man weniger Sport macht.
Auch das. Man sollte sogar unbedingt weniger Sport machen, weil das Stresshormon Cortisol da höher ist. Und wenn wir den Körper dann zu sehr stressen, dann kann uns das Progesteron rauben. Das ist jetzt immer alles sehr miteinander verbunden. Progesteron und Cortisol teilen sich eine Vorgängersubstanz, Pregnenolon. Und aus dem baut der Körper dann entweder Cortisol oder Progesteron. Wenn er in der Stressphase ist, wird er immer Cortisol bauen, weil das ist ja so dieses Life-or-Death-Hormon. Das bringt uns dazu, irgendwie wegzulaufen oder zu kämpfen. Das gibt uns einen Energieschub. Und im Stress denkt der Körper immer, es geht um Leben und Tod. Deswegen wird er immer Cortisol bauen und das Progesteron wird dann einfach vernachlässigt. Wir produzieren zu wenig davon und schon ist PMS da. Genau deswegen sollte man den Körper nicht stressen in der Lutealphase, keinen stressigen Sport machen, sondern was Entspannendes, wie du vorhin gesagt hast, Yoga, Pilates, was Sanftes. Keine Ahnung, Nordic Walking, wenn man da drauf steht. Meine Mama macht das total gern. Sowas ist super geeignet in der Phase, um einfach den Körper sanft zu bewegen, aber nicht zu stressen. Das ist ganz wichtig. Und dann eben Kohlenhydrate sich gönnen, weil der Körper die braucht. Bei mir ist das dann eben mein Ofengemüse, das ich super gerne mag. Und was auch super gut für die Phase ist, das empfehle ich jeder Frau, sind Cashewnüsse. Denn die enthalten ganz viel Tryptophan. Das ist eine Vorgängersubstanz von unserem Glückshormon Serotonin. Und das fällt ja im Laufe der Lutealphase ab mit dem Östrogen. Dadurch kommen dann ja eben diese Stimmungsschwankungen oder dass man sich traurig fühlt oder vielleicht sehr gereizt ist. Und wenn wir einfach viele Cashewnüsse snacken, dann können wir das stabilisieren und dann sind wir nicht mehr so Opfer unserer Stimmung.
Okay, krass, das ist nur das neu für mich mit den Cashews.
Schön,
das ist cool. Aber wie würdest du jetzt sagen, weil du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, oder das Wort Stress und Cortisol ist ja, glaube ich, spielt ja auch eine große Rolle beim Zyklus. Und ich habe es jetzt auch schon sehr oft gehört und leider hier im Podcast auch oft gehört. Und was mich persönlich sehr doll trifft, ist zum Beispiel das Thema Kaffee. Also es ist ja auch im Alltag dann so ein Thema, ne? Oder ich glaube, das hast du auch auf deinem Account, dass du zum Beispiel auch sagst, Intervallfasten ist nicht gut für Frauen, so Kaffee auf nüchternen Magen nicht so gut, weil es irgendwie auch ein Stresser ist. Gibt es da sonst so Dinge, die Frauen viel tun, was den Körper stresst, außer jetzt zum Beispiel das typische Sport auch in der Lutealphase?
Ja, also generell halt viele lassen ja das Frühstück ausfallen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du das mit dem Intervallfasten auch meintest, aber manche essen ja auch einfach nichts, weil sie keinen Appetit haben und nicht jetzt, weil sie bewusst Intervallfasten wollen. Ich hatte auch so eine Freundin, die dann immer gesagt hat, ich habe einfach keinen Hunger, ich kriege nichts runter. Und das ist halt problematisch, weil dann nutzt der Körper halt Stresshormone, um dich am Laufen zu halten und dann steigt der Stressspiegel. Deswegen würde ich jeder Frau empfehlen, unbedingt zu frühstücken, auch wenn man keinen Bock hat, dann lieber irgendwie einen Smoothie trinken, damit der Körper Nährstoffe hat und nicht Cortisol als Treibstoff nutzt. Genau, Kaffee nicht auf leeren Magen und möglichst während der Lutealphase gar nicht, wenn man das schafft. Ich verkünde das auf dem Account und viele hören das nicht gern, aber schreiben mir dann hinterher, hey, dank dir sind jetzt meine Periodenschmerzen besser geworden, weil ich den Kaffee weggelassen habe. Also wenn man es irgendwie schafft, dann zumindest in Lutealphase und Periode den Kaffee weglassen.
Ganz.
Ja. Oh. Das macht es halt einfach deutlich angenehmer, krass, dass man weniger Beschwerden hat. Also ich hatte früher selber krasse Periodenschmerzen. Ich habe aber auch in der Redaktion 6-7 Tassen getrunken. Das lief einfach so rein. Ja. Und ich habe das weggelassen und das war sofort vorbei.
Ach wirklich?
Also das war ein ganz großer Punkt bei mir, ja.
Krass. Und da verändert das dann auch nicht, weil viele sagen ja dann quasi erstmal halt, oder dass man erstmal was essen soll und dann halt Kaffee.
Das ist die Minimalversion, sage ich mal. Okay. Bevor man Kaffee auf leeren Magen trinkt, isst man lieber vorher was oder trinkt einen Smoothie vorher. Das ist zumindest besser. Aber mein Ideal wäre gar keinen Kaffee. Ich trinke gar keinen Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten Kaffee. Außer ich bin mal irgendwo zu Gast, wo es nichts anderes gibt. Dann trinke ich mal eine Tasse. Also ich will jetzt auch sagen, ich sage niemals nie. Aber sonst trinke ich eigentlich nur entkoffeinierten Kaffee. Schmeckt genauso gut. Und wenn man das nicht schafft, dann es in der Lutealphase und Periode weglassen. Und wenn man das nicht schafft, dann zumindest erst nach dem Frühstück.
Wie hast du da den Entzug geschafft, wenn du so 6 bis 7 Tassen getrunken hast?
Ich habe es in der Phase gemacht, wo ich sehr krank war und eh keinen Bock drauf hatte. Weil dann geht es dir eh schlecht. Also dir geht es ja wahnsinnig schlecht, wenn du so einen Entzug machst. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Und wenn du das machst, wenn du eh krank bist, dann geht es dir eh schlecht. Dann macht der Kaffee den Unterschied nicht. Und danach war ich durch.
Krass, ja, weil das ist echt ein Riesen, also Ja, Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen es, aber es ist wirklich, also Kaffee ist ganz, 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 ganz schwer für mich.
Und deine Podcast-Gäste arbeiten alle daran, dass dir der Kaffee ausgetrieben wird, oder?
Ja, also ich habe, ich habe mit Elena Carrière auch schon mal auf, ich glaube, kennst du auch, ne? Habe ich irgendwie auf deinem Account auch mal irgendwie gesehen. Mit ihr, da habe ich schon mal lange drüber geredet, auch über Kaffee. Mit Sophia Zakiridou haben wir jetzt in der vor zwei Folgen hier gehabt. Da war auch das Kaffee-Thema ein Thema. Und ich denke mir jedes Mal so, aber ich kann. Also ich habe es versucht, aber es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich krieg's nicht hin, weil ich ganz anderer Mensch bin. Also mir geht's einfach nicht gut dann morgens. Und ich bin so, also erstens halt null auf der, also körperlich, bin einfach nicht fit, bin müde. Plus auch in meinem Kopf, also fast schon psychisch. Also es ist mir so ein bisschen dunkel dann in meinem Kopf, wenn ich keinen Kaffee trinke. Was natürlich Anzeichen sind, so, oh mein Gott.
Dein Cortisol macht seinen Job offensichtlich nicht. Also dein Cortisol-Tagesprofil verläuft dann nicht so und du brauchst Kaffee, damit du es schaffst.
Genau, ja. Und das ist ja dann eigentlich voll das Zeichen, okay.
Dass man was tun sollte.
Dass man so lassen sollte. aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ein paar Tage das versucht und irgendwie 90 Minuten wenigstens gewartet, bis ich den ersten getrunken habe und so, aber es war grausam. Es waren einfach dann scheiß 90 Minuten.
Also ich mache gerade auf meinem Account die Anti-Stress-Kur. Vielleicht magst du da ja mitmachen und den Kaffee weglassen. Das könnte helfen, dein Cortisol wieder ins Gleichgewicht zu bekommen.
Ah, das ist aber schon. Wie sieht die? Oder ist das? Oder
ich mache ein einfach Teaser, jeden Tag gibt es Tipps, wie man den Stress reduzieren kann, weil es hängt bei dir definitiv am Cortisol, dass es dir so schlecht geht ohne Kaffee und der Kaffee gibt dir dann das Cortisol, das du brauchst, weil es dein Körper selber nicht mehr produziert, weil du wahrscheinlich schon zu viel Stress hattest und jetzt deine Nebennieren einfach runtergefahren sind, würde ich vermuten jetzt hier die Diagnose. Auf dem kurzen Weg.
Das kann total gut sein. Aber hättest du da noch weitere Tipps? Weil es dauert noch ein bisschen, bis deine Folge kommt. Sprich, wir würden jetzt nichts vorwegnehmen, deinen Followern. Aber hast du dann quasi also für diese Anti-Stress-Kur, was beinhaltet die so?
Also es sind, wie gesagt, jeden Tag einfach Tipps, die ich teile. Wenn ich jetzt meine größten Tipps sagen würde, wäre das auf alle Fälle Adaptogene. Also das sind Pflanzen, Wurzeln, Kräuter, Blüten, die helfen, dass der Körper sich besser an Stress anpasst. Das wurde im Zweiten Weltkrieg erforscht bei Kampfpiloten. Denen hat man das gegeben und hat gemerkt, die fliegen länger, die fliegen besser, die halten länger durch. Und dann hat man eben gemerkt, es gibt bestimmte Substanzen, die uns Menschen unterstützen in Stresssituationen. Also das heißt, wenn der Körper auf so einem Stresslow ist wie bei dir, wo dann einfach kein Cortisol mehr produziert wird, sollte man probieren, mit Adaptogene die Nebennieren zu stärken. Das sind so Sachen wie zum Beispiel Vitalpilze. Mache ich ganz gern dann so einen Mooncoffee damit, also mit verschiedenen Pilzsorten und Kakao. Oder, und
das kann man kaufen einfach, oder wie? Oder
das kann man auch fertig kaufen. Ich mische es mir selber, aber man kann es auch kaufen. Mhm. Maca ist ein ganz bekanntes Adaptogen oder Ashwagandha. Da muss man dann immer gucken, darf man nicht bei jedem Hormonproblem nehmen. Also wenn du zum Beispiel eine Östrogendominanz hast, solltest du kein Maca nehmen und so. Aber prinzipiell sind das auch Adaptogene oder Ginseng ist auch noch einigermaßen bekannt. Genau, und sowas kann man dann eben einsetzen über eine gewisse Zeit, um den Körper zu unterstützen. Dann, was auch noch hilfreich ist, ist natürlich das Thema Entstressen, also dass man irgendwie Sachen einbaut in seinem Alltag, die einen wieder grounden. Bei mir ist das zum Beispiel so Akupressur. Ich habe Akupressurringe, Akupressurbälle. Ich habe eine Akupressurmatte, auf die ich mich lege, diese mit den stacheligen Dingern. Vielleicht hast du die auch schon mal gesehen.
Ringe?
Ja, die habe ich von meinem Schwager geschenkt bekommen. Die schiebt man so rauf und runter und das stimuliert dann auch wie so eine Akupressurmatte letztendlich.
Spannend.
Genau. Dann Thema Schlaf ist auch ein ganz großes Thema, gerade wenn die Nebennieren schon runtergefahren sind. Das habe ich auch gelernt in meiner Ausbildung, kann man sich wirklich gesund schlafen. Also wenn man sehr viel Stress hatte, dann soll man danach einfach den Schlaf sehr stark priorisieren. Ich habe mir dafür auch so einen Aura-Ring gekauft, um dann auch zu sehen, wie gut war denn mein Schlaf? Sollte ich vielleicht dann irgendwie noch mal ein Mittagsschläfchen machen, um den reinzuholen oder so? Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und Vitamin C, super wichtig für die Nebennieren. Ich mache mir da immer so ein Getränk, so ein Nebennieren-Mocktail mit Orangensaft und Kokosmilch und Kokoswasser und ein bisschen Salz. Und das ist auch super, um die Nebennieren zu nähren, damit die einfach wieder anfangen, ihre Arbeit zu machen. Also das wären jetzt so ein paar Tipps.
Und was wären so zum Beispiel jetzt, wenn wir nochmal auf PMS gucken oder wenn man jetzt irgendwie so merkt, zum Beispiel, keine Ahnung, bei mir ist zum Beispiel so, ich habe, während ich meine Periode habe, geht es mir eigentlich voll gut. Außer so ein bisschen so ein Krampf, aber nicht schlimm. Aber zum Beispiel davor, ich habe Ultra-Kopfschmerzen immer. Ist das normal?
Ja, das kann, also normal. Das kann auch auftreten von, in Form von PMS. Also es ist jetzt nicht das, was du haben solltest, aber es ist verbreitet, würde ich jetzt mal sagen. Nicht normal, aber verbreitet. Kannst du mal gucken, ob dir vielleicht Magnesium und also du nimmst ja schon Magnesium, hast du gesagt. Ich würde Magnesium zyklisch machen, also 300 Milligramm in der Follikel- und Eisprungphase und ab Eisprung auf 600 Milligramm hochgehen. Muss mal gucken, wie hoch deins dosiert ist, um einfach stärker zu unterstützen. Und Vitamin B6 ist auch super bei hormonellen Kopfschmerzen. Also das könntest du probieren. Und dann ist halt die Frage, ob da vielleicht auch der Kaffee mit reinspielt, die Option besteht, dass das ohne Kaffee besser werden könnte.
Das kann wahrscheinlich sehr gut sein. Okay, und wenn man, oder zum Beispiel jetzt so ein zweiter Fall, wenn man jetzt irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich normal, das Wort, ne? Ich sage das viel zu oft, aber üblich, die Periode, sind das so 4 Tage, 4, 5 Tage?
Alles zwischen 3 und 7 Tagen kann normal sein.
Achso, 3 wäre noch nicht zu kurz?
Bei manchen ist es zu kurz, aber bei manchen ist es auch normal, es ist so ein Grenzbereich. Also da muss man dann individuell gucken, ob es normal ist oder nicht.
Und wenn man da auch merken würde, okay, dass die Periode irgendwie sehr kurz ist oder zu lang ist, was würde man dann zum Beispiel auch machen?
Also wenn die Periode zu kurz ist, spricht es dafür, dass man wahrscheinlich zu wenig Östrogen hat, weil Östrogen baut ja die Schleimhaut auf und wenn genügend Schleimhaut aufgebaut ist, dann dauert die Periode auch dementsprechend, bis das Ganze wieder abgeblutet ist. Da könnte man zum Beispiel unterstützen, da wäre Maca jetzt super, weil Maca eben das Östrogen anhebt. Könnte man da nehmen in der Follikelphase?
Durchgehend oder
in der Follikelphase würde ich es nehmen, bis zum Eisprung.
Sind das Tabletten dann auch, oder? Ist das ein Supplement?
Es gibt es als Tabletten. Ich persönlich mag es gern als Pulver, weil das sehr karamellig schmeckt. Ich habe damit in meinem Buch tatsächlich auch ein Twix gemacht.
Ah, geil.
Also das könnte man dann zum Beispiel snacken in der Phase. Und Leinsamen sind auch super, weil die auch östrogenartig wirken. Also, aber die würde ich frisch kaufen, also ganz, auf keinen Fall gemahlen, weil die gemahlenen, die es im Laden gibt, die sind ranzig, sondern wirklich ganz und daheim mahlen mit einer kleinen Kaffeemühle oder so. Also, und die dann einfach ins Porridge streuen zum Beispiel und essen, das wirkt auch östrogensteigernd und auch so Sachen wie Sojaprodukte, also Tofu, Tempeh, Sojasauce können dann helfen, das Östrogen so ein bisschen anzuheben. Das würde ich machen. Und wenn die Blutung zu stark ist, dann ist wahrscheinlich eine Östrogendominanz vorliegend. Es kann auch was anderes sein, es gibt auch Erkrankungen. Aber wenn wir jetzt mal nicht von der Erkrankung ausgehen, sondern einfach nur vom hormonellen Ungleichgewicht, dann müsste man schauen, dass man die Östrogenausscheidung verbessert. Also in der Eisprungphase viel Kreuzblütlergemüse, wie eben zum Beispiel Brokkoli oder andere Kohlarten oder zum Beispiel Kresse ist auch super. Das hilft so ein bisschen, die Östrogenausscheidung zu stärken. Und was man auch unbedingt machen sollte, ist mal durchs Bartschränkchen gehen. So gibt es ja so Apps, wo man die Produkte einscannen kann und dann sagen die einem, was für hormonell bedenkliche Stoffe drin sind. Und wenn man jetzt viele Produkte mit hormonell bedenklichen Stoffen hat, das geht quasi in den Körper und ist dann ein endokriner Disruptor, also es stört den Hormonkreislauf und wirkt wie ein künstliches Östrogen. Die müsste man auch aussortieren, um keine hormonell aktiven Kosmetikprodukte mehr zu haben. Und das könnte auch schon viel helfen.
Und ein weiteres verbreitetes Phänomen oder nicht Phänomen oder Symptom ist wahrscheinlich halt ja diese starken Krämpfe oder so krasse depressive Verstimmungen. Was würde man dann wiederum machen?
Bei starken Krämpfen, Magnesium ist mein To-Go-Supplement. Wenn das nicht hilft, was auch sehr gut hilft, da ist auch nach Studien nachgewiesen worden, ist Ingwer. Hilft so gut wie ein Schmerzmittel. Also ich trinke da super gern Ingwer-Shots in der Phase. Hilft mir massiv, wenn ich doch mal stärkere Schmerzen habe. Wenn ich starke Schmerzen habe, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass ich meinen Zyklus nicht genug geachtet habe.
So ein Endprodukt halt dann so.
Genau, es ist dann quasi einfach so Feedback vom Körper. Der Monat war nicht gut, du hast dich zu sehr gestresst, du hast zu wenig auf deinen Körper gehört, mach's im nächsten Monat besser, so sehe ich das. Also das kommt bei mir auch vor. Ja. Ich bin auch nicht perfekt. Genau, also man muss auch auf den Stress natürlich achten. Auch wieder Thema Koffeinzufuhr kann das natürlich schlimmer machen. Ansonsten, was man auch noch machen kann, ist Vitamin E. Auch das wirkt schmerzreduzierend und Omega-3-Fettsäuren, weil manchmal liegt es auch an Entzündungen im Körper. Die Prostaglandine, die Schmerzbotenstoffe, die zur Periode führen, also das sind so Stoffe, die dann diese venartigen Bewegungen auslösen. Also die sind auch während der Geburt wichtig, aber eben auch während der Menstruation. Und da können wir zu viele entzündliche haben, durch eine schlechte Ernährung einfach, durch eine zu entzündungsfördernde Ernährung, also keine Ahnung, viel Frittiertes zum Beispiel, also so viel Transfette in der Ernährung, viele Kekse, solche Dinge, Fast Food. Und wenn man da Omega-3-Fettsäuren einnimmt, die wirken antientzündlich, die können auch helfen, die Schmerzen zu reduzieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so starke Schmerzen hat, dass Schmerzmedikamente nicht mehr helfen, dann sollte man auch mal gucken, ob vielleicht eine Endometriose vorliegt. Auch wenn der Arzt Nein sagt, dann in ein Endometriosezentrum gehen und sich da nochmal von Experten überprüfen lassen, weil viele Ärzte haben auch einfach keine Ahnung davon. Ich glaube, die Diagnose dauert durchschnittlich 10 Jahre, bis die erfolgt, weil einfach so viele keine Ahnung haben. Deswegen würde ich immer in ein Endometriosezentrum gehen.
So Leute, und weil sich dieser Spaß hier natürlich nicht von alleine finanziert, kommt jetzt die Werbung. Ich habe vor kurzem wieder mal ein Colleen Hoover Buch so krass durchgesuchtet. Ich glaube, ich habe wirklich 3 Tage lang nichts anderes gemacht. Und natürlich bin ich auch sofort ins Kino gerannt, als It Ends With Us ins Kino kam. Ist doch klar, ja? Und vielleicht bin ich ein bisschen late to the party, kann absolut sein. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, mich einfach mal konsequent durch die Liebesromane von Colleen Hoover durchzuarbeiten, weil ich es wirklich einfach so krass schön finde, wie sie es schafft, so diese Liebe, diese intensive Liebe zwischen zwei Menschen so schön darzustellen. Es ist wirklich einfach ein Traum. Ja? Damit ich aber noch ein bisschen am Leben teilnehmen kann, höre ich ihre Bücher jetzt als Hörbuch über BookBeat. Dann kann ich wenigstens währenddessen nochmal eine Wäsche anschmeißen oder spazieren gehen. Und das Coole ist aber natürlich auch für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so krass Bock auf so schnulzige Liebesromane haben. Bei BookBeat gibt es wirklich eine riesen Auswahl an verschiedenen Hörbüchern, ob man jetzt irgendwie Bock auf Thriller, auf Krimi, ob auf Sachbücher oder sonst irgendwas Bock hat. Also da findet wirklich jeder was. Ihr könnt diese Hörbücher auch downloaden und man kann die Lesegeschwindigkeit anpassen. Und das Coolste ist, mit dem Code unter uns gesagt, könnt ihr BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen und den Link und alle Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
Wie wird es getestet eigentlich, ob man Endometriose hat?
Richtig testen kann man es nicht. Man kann eine Bauchspiegelung machen, das ist eine, oder konnte man bisher nicht. Die Bauchspiegelung ist einfach eine OP. Die würde ich vermeiden, weil nur für eine Diagnose da irgendwie im Körper reinschneiden, muss jetzt nicht sein. Neuerdings gibt es einen Test, weil sich Macron sehr dahinter geklemmt hat in Frankreich, dass Endometriose wirklich besser behandelt wird, dass Frauen nicht mehr so sehr leiden. Und da ist dann tatsächlich aufgrund seiner Initiative, weil einfach dann mehr Gelder in die Forschung geflossen sind, ein Speicheltest entwickelt worden, der Endotest. Der ist auch in Deutschland mittlerweile erhältlich. Viele Ärzte mögen den nicht so gerne, warum auch immer, weil er wahrscheinlich neu ist. Mhm. Ich weiß es nicht. Er hat aber eine sehr, sehr hohe Trefferquote und den kann man einfach beim Arzt einfordern. Aktuell wird er leider noch nicht von der Kasse übernommen, man muss ihn selber zahlen, aber dann kann man sich diese blöde Bauchspiegelung sparen und einfach mit dem Speichel feststellen, ob eine Endometriose vorliegt.
Ja, das ist ja voll der radikale Schritt. Ja. Also wichtig zu wissen, ne, ob man Endometriose hat, aber klar, das ist so eine richtige OP zu machen.
Eine OP sollte man deswegen nicht auf sich nehmen müssen.
Hey, voll gut mit dem Speicheltest, wusste ich nicht. Voll cool. Und da sind aber, ja genau, hast du gesagt, ne, auch ein Zeichen sehr, sehr, sehr krasse Schmerzen.
Genau.
Und eine starke Blutung, ne?
Nicht unbedingt.
Ach so.
Kann sein, aber die Schmerzen sind meistens das größte Problem, die dann auch ausstrahlen können, zum Beispiel in die Beine oder in den Rücken oder auch Erbrechen zum Beispiel kann daraus auch folgen. Also solche Dinge sind es dann eher, die dahin deuten.
Du hast ja aber auch gesagt, dass du ernährst dich ja pflanzlich. Hat eine nicht pflanzliche oder auch eine pflanzliche Ernährung auch Auswirkungen auf den Zyklus?
Also bei Milchprodukten, tierischen Milchprodukten kann das der Fall sein, weil die ja natürlich auch Hormone enthalten. Das ist ja von einem Tier für sein Kind letztendlich, was Wachstumshormone zum Beispiel enthält. Deswegen finde ich Milchprodukte so ein bisschen problematisch, auch weil sie entzündungsfördernd einfach sind. Was auch wieder, Entzündungen wollen wir nie haben im Zyklus, weil die immer mit PMS und Regelschmerzen einhergehen können oder anderen Problematiken. Also Milchprodukte würde ich versuchen wegzulassen. Wenn man ab und zu ein Fleisch isst, dann ist das okay. Ich würde es aus ethischer Sicht nicht tun, aber das ist meine persönliche Meinung. Genauso wie Eier können auch förderlich sein, weil man dadurch einfach Protein gut abdecken kann. Deswegen machen das, glaube ich, auch sehr viele Frauen, bei mir auch wieder aus ethischer Sicht, jetzt kommt das nicht vor, aber das ist vollkommen okay. Also so Fleisch, Fisch, Eier kann man einbauen. Das stört die Hormone jetzt nicht. Nur bei den Milchprodukten wäre ich so ein bisschen vorsichtiger.
Mhm. Und gibt es sonst Sachen, die du schon weglässt, einfach weil sie halt nicht förderlich sind? So Alkohol, Zucker?
Ja, ich trinke sehr wenig Alkohol, weil Alkohol ja auch ein riesen Brustkrebsförderer ist. Und ich habe 10 Jahre die Pille genommen. Dadurch habe ich ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, seit ich mich damit beschäftigt habe. In meinem Kühlschrank findet man auch alkoholfreien Wein, der auch sehr gut schmeckt. Sonst, ich persönlich ernähre mich noch glutenfrei, aber das liegt daran, weil ich auch noch eine Schilddrüsenerkrankung habe. Und da tut es dem Körper gut, wenn man das Gluten weglässt.
Okay, voll spannend. Was ich noch fragen wollte, nochmal zu dieser App, dieser Tracking-App. oder diesen typischen Tracking-App, sage ich mal. Sprich, wenn man diese, wenn man da seine Periode eingibt, gibt das einem wenigstens, gibt es einem eine grobe Idee, wo man gerade sein könnte, oder kann man das wirklich einfach vergessen? Also kann man das wirklich, weil ich würde jetzt, ich würde mich so ein bisschen an diesem Strohhalm festhalten und denken, ah, aber so, es könnte ja vielleicht so grob passen und deshalb würde ich es erstmal machen. Oder ist es einfach wirklich egal und man müsste tatsächlich anfangen, mit einem Thermometer zu messen?
Also da ist es wahrscheinlich besser, wenn du irgendwie eine Apple Watch hast oder einen Aura-Ring, die ja auch dir dann anhand von der Temperatur am Handgelenk oder am Finger grob was sagen. Das ist noch besser, aber das rein zu berechnen, das kann stimmen, wenn dein Zyklus immer sehr regelmäßig ist und es nichts passiert, was ihn durcheinander würfelt, dann kann das stimmen. Auch da kann es sich verschieben, einfach durchs Älterwerden verändern sich unsere Zyklen. Also ich finde, eigentlich kannst du es dir sparen. Mhm. Es ist eher so, um dann nachvollziehen zu können, um das jeden Tag einzutragen und dann rückwirkend zu sehen, wann war denn meine Periode, wie lang war mein letzter Zyklus. Dafür finde ich es sinnvoll, wenn man einfach nur den Überblick braucht, vielleicht auch bei der Frauenärztin, um das sagen zu können, dafür ist es okay. Aber vorausschauend ist es einfach nicht möglich. Mhm. Der Eisprung lässt sich nicht voraussagen und auch nicht berechnen. Mhm.
Und wenn man Bock hätte, sich so ein bisschen in dieses Thema einzuarbeiten, dieses NFP, Thema mit Basaltemperatur, Thermometer und hier Schleim und so weiter. Ich bin mir sicher, das kann man wahrscheinlich auch über dich machen. Mhm. Ne? Aber so ein Thermometer zum Beispiel, wo kauft man das?
In der Apotheke.
Ah, okay. Basalthermometer.
In der Apotheke oder in der Online-Apotheke. Also kannst du ja auch online bestellen. Gibt es bestimmt auch bei Amazon.
Und dann muss man halt noch lernen, irgendwie, wie es mit dem Schleim ist.
Ja, und das Problem ist also, dass die NFP-Methode, die ist ja in den 80ern begründet worden. Also es gibt da in allen Ländern eigentlich natürliche Verhütungsmethoden, sage ich mal. Die sind überall gewachsen. In Österreich heißt das NER. Ist wieder ein bisschen anders als in Deutschland. Aber die deutsche Methode, die ist tatsächlich durch Studien massiv gesichert, dass man mittlerweile sagen kann, die ist so sicher wie die Pille. Also da ist wirklich extrem dran geforscht worden. Auch Ärzteteams haben da dran geforscht. Es gibt auch viele tolle Ärztinnen, die das auch vertreten. Also als ich die Ausbildung gemacht habe, war auch eine großartige Münchner Ärztin dabei, die uns das dann auch nahegebracht hat. Also das ist eine ganz tolle Methode, aber die muss man wirklich lernen, weil diese Auswertung, da gibt es bestimmte Regeln. Man braucht dann, muss so und so viele Werte haben und dann danach so und so viel. Also es ist auch gewisse Rumrechnerei, sage ich mal. Es ist nicht kompliziert. Ich bin super schlecht in Mathe, aber ich kriege das auch hin. Aber diese Regeln muss man lernen. Also das alleine reicht dir nicht, sondern du musst auch noch das Regelwerk beherrschen.
Ja,
das kann man auch in einem Buch lernen. Allerdings ist es dann nicht so sicher, wie wenn man es mit einer Person lernt, weil da einfach sich super viele Fehler einschleichen. Ich war selber Autodidaktin und habe mir das mit dem Buch beigebracht und habe danach diese Weiterbildung gemacht und habe gemerkt, dass ich einiges falsch verstanden habe. Und da gibt es eben auch Studien, die das nur stützen, dass wenn du es mit einer Person, die das gelernt hat, lernst, dass es sicher ist. Sonst geht die Sicherheit auch schnell wieder den Bach runter.
Ja, sprich, man muss schon so ein bisschen so eine intrinsische Motivation haben, sich einmal mit dem Thema so auseinanderzusetzen.
Genau, man muss es einmal lernen und dann ist es geil, weil du kannst damit nicht nur verhüten, du kannst damit eben auch erkennen, habe ich einen Progesteronmangel zum Beispiel oder habe ich einen Östrogenmangel, stimmt irgendwas mit meinen Hormonen nicht? Also man spart sich dann den Hormontest letztendlich. Man kann damit schneller schwanger werden, weil man besser die fruchtbaren Tage rausfindet und man kann damit sogar schneller als ein Schwangerschaftstest feststellen, ob man schwanger ist oder nicht.
Ja.
Also es ist wirklich ein geiler Allrounder für den gesamten Lebenszyklus einer Frau.
Ja, ich glaube, oft ist halt so das Problem, leider beim Mensch, weil viele von uns wahrscheinlich einfach so ein bisschen faul sind und es ist halt leichter, sag ich, es ist einfach leichter, sich eine Pille reinzuschmeißen, als sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, gerade am Anfang, ne, muss man sich da schon ein bisschen einarbeiten und so weiter, als ja sich das einmal wirklich sich das wirklich mal durchzulesen und sich damit zu befassen und ein Verständnis für sich und seinen Körper zu gewinnen, ist bestimmt so eine halt so für viele wahrscheinlich so eine kleine Hürde und dann ist es halt leichter sich einfach irgendwie was da irgendwas zu nehmen, aber die langfristigen der langfristige Dank, den hat man halt natürlich eher, wenn man das macht.
Ja, es ist ja immer eine Motivationssache. Also wenn man jetzt gerade irgendwie keinen Bock auf das Thema hat, dann ist das so. Aber ich finde, dass es jeder Frau helfen kann in ihrem Leben, weil man sich eben einfach besser versteht und dann auch damit arbeiten kann. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass die Pille, die war damals natürlich super, als sie auf den Markt kam. Da war die ein Befreiungsschlag für die Frauen, dass die Frauen arbeiten gehen konnten, studieren gehen konnten, einfach Herr über ihre eigene Fruchtbarkeit waren. Aber heutzutage, finde ich, braucht es die Pille einfach nicht mehr. Das Erkämpfte haben wir. Die Pille hat einfach wahnsinnig viele Nebenwirkungen, denen man sich bewusst sein sollte.
Was hältst du von der Pille für einen Mann?
Nichts. Ich halte davon nichts. Ich finde, weder Mann noch Frau sollte das einnehmen und irgendwelche Nebenwirkungen erleiden. Also auch Männer, wir kriegen depressive Stimmungen davon. Männer kriegen depressive Verstimmungen davon. Bei uns können Thrombosen auftreten. Bei Männern sicherlich wieder andere Themen. Ich finde nicht, dass irgendjemand Hormone schlucken sollte, wenn es so viele andere tolle Methoden gibt. Und ja, ich glaube, da ist die Forschung gerade auch dran, auch bei Männern da noch bessere Methoden zu entwickeln oder andere Methoden. Weiß nicht, ob besser, aber die Pille sollte niemand nehmen müssen. Außer, will ich vielleicht noch dazu sagen, bei bestimmten Endometriosearten kann die Pille eine große Erleichterung sein, dass die Frauen schmerzfrei durchs Leben gehen können. Nicht bei jeder Endometrioseart, aber bei mancher. Deswegen wollen wir ja auch keinen Pillenshaming betreiben, sondern es gibt auch Gründe, wann die Pille tatsächlich angebracht sein kann.
Voll spannend. Ja, wir haben jetzt, also wir haben schon ganz viele Tipps und so weiter gehört, aber vielleicht, wenn wir nochmal so zusammenfassend am Ende quasi sagen könnten, also wenn jetzt irgendeine Zuhörerin zum Beispiel sagt, okay, ich hab's geschafft, ich möchte mich jetzt irgendwie mehr mit mir und meinem Zyklus auseinandersetzen. Was wären wirklich so die ersten Schritte, die du machen würdest? Oder was sollte man so, wenn man wirklich gar keine Ahnung davon hat, was sind so die Anfangssachen, die man machen könnte?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie tief man einsteigen möchte. Wenn man jetzt erstmal grob sich selber verstehen kann, möchte, dann würde ich mir die Bodysynchron-App runterladen, weil da kriegst du halt einfach gemäß seines Cervix-Schleims eine bessere Auswertung als von diesen Apps, die du jetzt bisher benutzt hast. Und du kriegst auch gleich Zyklus-Foods vorgeschlagen. Das heißt, wann kannst du was in einer Phase essen? Und dadurch ist der Anfang einfach leichter, weil du dich nicht selber einlesen musst und dir die Lebensmittel rausschreiben musst und so weiter. Das würde ich einfach sehr empfehlen. Deswegen habe ich sie auch rausgebracht. Die ist unentgeltlich, damit man einfach einen Einstieg findet, weil es sonst so wahnsinnig schwierig ist, das allein zu schaffen.
Und du hast Bücher hier.
Genau.
Wir haben die hier auch liegen, liebe Leute. Ich weiß nicht, wo ich es gerade zeigen kann. Das wäre auch verlosen. Das ist bestimmt auch ein sehr guter Einstieg.
Genau, da ist eine Klappe drin. Da sind quasi pro Zyklusphase die Lebensmittel alle aufgelistet. Also muss man es nur aufklappen und sieht in der Klappe, welche Lebensmittel gerade hilfreich sein können.
Voll cool. Perfekt. Ja, das war schon ganz, ganz, ganz viel Input. Deshalb würde ich einmal zu unserer nächsten Kategorie kommen. Wir haben hier immer noch eine zweite Kategorie, nämlich die Staffellauf-Kategorie, bei der wir die einzelnen Podcast-Folgen miteinander verbinden. Sprich, der Gast vorher überlegt sich eine Frage für den aktuellen Gast und du wiederum überlegst dir eine Frage für den nächsten Gast.
Okay.
Und in der Folge vorher waren die beiden Mädels, die beiden Hosts von Mord auf Ex waren hier. Das ist ein True-Crime-Podcast. Bist du True-Crime? Hörst du sowas?
Mein Mann hört es total. Mir ist es meistens ein bisschen zu gruselig.
Ah ja, was hörst du so? Oder hörst du Podcast?
Wissenspodcast.
Ah ja, ja, okay. Genau, und entsprechend, weil es natürlich ganz, es war eine mega coole Folge, super spannend, weil die natürlich, also wir haben ganz viel über auch die Dynamik zwischen den beiden gesprochen, weil die auch beste Freundinnen sind, aber auch zusammen arbeiten, also wie kann das funktionieren und so weiter. Dann aber auch ganz viel über die Recherche. Also wirklich super, super spannende Folge. Aber entsprechend ist die Frage, beziehungsweise sind es ein paar mehr, und zwar, wen würdest, also das sind drei Fragen, glaube ich. Wen würdest du ermorden, wenn du dürftest? Oder? Und dann, wie würdest du den perfekten Mord begehen? Und ob du schon mal Mordgedanken hattest, und es ist gar nicht creepy gemeint, weil es gibt eine Studie, nach der tatsächlich schon die meisten Menschen schon mal Mordgedanken hatten. Also du kannst entweder, such dir eine aus.
Okay.
Hast du was schon mal nachgedacht über den perfekten Mord?
Doch, über den perfekten Mord habe ich schon nachgedacht. Nachdem wir Breaking Bad angeguckt haben, habe ich mal drüber nachgedacht, so mit Säure auflösen in der Badewanne.
Ah, Breaking Bad ist diese Drogenserie?
Genau, ich habe das auch nicht ganz geguckt, nur so reingeschaut. Das finde ich, klingt für mich ziemlich logisch, den irgendwie auf irgendeine Weise zu killen, den Menschen, und dann mit Säure aufzulösen, weil dann ist alles weg. So, schlau. Dann hat man den Ärger damit nicht mehr. Ich glaube, sonst ist es immer schwer, wenn man den Body irgendwo entsorgen muss.
Das stimmt.
Ja, und ich hätte, glaube ich, auch früher schon jemanden umbringen wollen. So einfach so Slut-Shaming-Typen, sage ich mal, die versucht haben, meine Beziehung zu torpedieren mit ekelhaften Sachen. Okay. Aber mittlerweile bin ich darüber so hinausgereift, dass ich aktuell keine Mordgedanken mehr hege. Wer weiß, vielleicht ändert sich das demnächst ja auch wieder. Ja,
das ist ein gutes Indiz, dass man an einem positiven Ort in seinem Leben ist, wenn jemand umbringen will. Voll. Ja, voll schön. Hast du denn eine Frage für unseren nächsten Gast?
Okay, das wäre dann wahrscheinlich jetzt auf unser Thema bezogen.
Muss
für
gar
den
nicht.
Nächsten,
muss
oder?
Gar nicht. Also es kann alles sein. Es kann also richtig random sein, es kann tiefgründig sein, es kann oberflächlich sein, wirklich total egal.
Okay, dann würde ich den nächsten Menschen einfach mal fragen, welche Beziehung, es wird ja wahrscheinlich eine Frau sein, oder?
Ich weiß es ehrlicherweise gerade gar nicht.
Also ich hoffe, dass es eine Frau ist. Ich würde gerne wissen, welche Beziehung die Frau zu ihrer Periode hat. Also ob das eine gute Beziehung ist oder ob das eher so, ich will meine Periode weghaben. Wenn ich sie quasi löschen könnte, dass sie nicht vorkommt, dann würde ich es tun. Das würde mich interessieren, wie da die Beziehung ist.
Ja, voll spannend. Perfekt. Cool, liebe Jessie. Das war's hier in unserer Folge. Tausend Dank, dass du da warst.
Sehr
ich habe wirklich ultra viel mitgenommen und ich freue mich auf das Buch. Und ich freue mich, dass wir es verlosen dürfen, weil ich glaube, da können wirklich ganz viele Leute sehr viel mitnehmen. Und ich finde, du hast auch echt nochmal richtig deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir uns ja auch einfach selber den Gefallen tun, uns ein bisschen besser kennenzulernen und im Einklang mit uns und unserem Körper zu leben. Und
voll.
Ja.
Freut mich.
Ich bräuchte eigentlich mal so ein Thermometer.
Dann ja. Auf in die Apotheke.
Genau.
Super. Tschüssi.
Tschüss. So Leute, und das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass ihr auch wie ich so das ein oder andere dazulernen konntet. Ich finde es wirklich unfassbar krass, was die ganze Zeit so in unserem Körper passiert, was wir einfach nicht mitbekommen und was der Körper alles für uns macht und alles leistet. Und ich finde, da hat man dann fast schon so eine Dankbarkeit und Hochachtung auch in der Form, ne? Und falls ihr vielleicht auch eine Person kennt, vielleicht habt ihr eine Freundin oder auch euer Partner oder euer Bruder oder eure Mutter, ich weiß es doch nicht, ja, wo ihr irgendwie wisst, ja, die haben irgendwie auch nicht so viel Ahnung vom Zyklus, dann schickt ihr doch mal die Folge, weil ich glaube, wir können da alle noch so ein bisschen ein oder andere dazulernen. Und ich glaube auch gerade ist es ganz nice, wenn der Partner irgendwie auch so ein bisschen mehr Ahnung vom Zyklus hat und was wir da auch durchmachen, ja, oder was unser Körper da für uns macht. Das ist schon krass. Also das können sich die Männer ruhig irgendwie auch mal alle anhören. Und ich habe es ja schon gesagt, Leute, diese Woche wird wieder was bei Unter uns gesagt verlost. Die Jessie hat nämlich 2023 ein Buch geschrieben, das heißt Zyklus im Glück, wie du PMS, Regelschmerzen und andere Hormonprobleme endlich los wirst. Dazu zu diesem Buch gibt es auch noch das passende Kochbuch und das verlose ich diese Woche an eine Person. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach die Folge mit Jessie bei Instagram in eure Story zu posten und Unter uns gesagt bei Instagram zu markieren, also @unteruns_gesagt. Und dann schaue ich in der Woche, wer das da so gepostet hat, ja, und verlost es an eine Glückliche oder einen Glücklichen. Das war's dann für diese Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Jeden Dienstag, 6 Uhr morgens, gibt es eine Folge Unter uns gesagt. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr diesen Podcast auch abonnieren möchtet und bewerten möchtet und uns allgemein bei Instagram halt auch folgt, ne? Und ja, das war's. Ich wünsche euch was, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssle!